Garantiert politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Fuck Zionism oder Death to the IDF. Tod der israelischen Streitkräfte. Das waren die Slogans der gewaltsamen Demonstrationen in Bern. Bern hat wortwörtlich brennt. Der Sachschaden ist enorm, aber was noch viel beunruhigender ist, ist der Aufruf zu Gewalt, Hass und Vernichtung. Über den Antisemitismus von linksextremen Organisationen oder Verbündung mit pro-islamistischen Gruppierungen müssen wir reden. Dazu haben wir den Präsidenten vom Verein Fokus Israel und Nahost und Gründer von der Zeitung 20 Minuten, Sascha Viktorovic, eingeladen. Was für Leute zur Vernichtung aufrufen und welche Gefahren damit verbunden sind, das erfahrt ihr im neuen Podcast Nebelspalterinnen. Am Mikrofon Stefanie Gardemann mit der Camille Lotte.
Und bevor wir loslegen, haben wir zwei Neuigkeiten zu verkünden. Ab sofort wird auch Nebelspalterinnen als Videocast verfügbar sein. Ihr könnt uns also beim Schwätzen auch zuschauen. Und die Premiere, die dürfen wir heute gerade mit einem spannenden Gast machen. Und als zweites, damit der Journalismus überhaupt möglich ist, brauchen wir eure Unterstützung. Auf nebelspalter.ch oder in den Shownotes gibt es Möglichkeiten, um uns mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen. Und wir sagen jetzt schon allen Danke, die Steffi und mich natürlich da auch finanziell unterstützen.
Ja, und jetzt zu unserem spannenden Gast. Der Sascha Viktorovic hat seine Karriere nicht unbedingt als Journalist gestartet, sondern als Bridge-Spieler und war während der Universität sehr aktiv und sogar an der Olympiade hast du teilgenommen. Und deine Karriere ist aber dann weitergegangen, und zwar nicht mit Bridge. Du hast bei namhaften Zeitungen das Handwerk als Journalist gelernt und du bist dann als Chefredakteur und US-Korrespondent in New York für die Sonntagszeitung gewesen. Hast dann eine Kommunikationsagentur aufgetan und gegründet und hast auch die Krisenkommunikation für Swissair übernommen im Zusammenhang mit dem Absturz vom Flugzeug in Halifax. Du hast auch die Zeitungsindustrie revolutioniert, finden wir, mit der Gründung von 20 Minuten bis heute eines der grössten Unternehmungen und auch unglaublich wichtig für die Meinungsbildung. Also wir haben hier eigentlich 1000 Sass auch für uns und das finden wir unglaublich toll und wir würden heute gerne profitieren von dir, nämlich in einem ganz bestimmten Thema.
Wir haben nämlich von dir auch einen Gastkommentar beim Nebelspalter veröffentlicht. Und zwar ist es ja darum gegangen, dass die Demonstration war in Bern. Und du natürlich als Präsident vom Verein Fokus Israel und Nahost die Funktion inne hast. Äußerst dich auch aktiv zu diesen Themen. Und vielleicht zuerst mal für unsere Zuhörer, Sascha, was ist die Idee hinter dem Verein und die Motivation? Was kann man dort auch erfahren?
Ja, das mache ich sehr gerne und danke, dass ich bei euch sein darf. Der Verein Fokus Israel und Nahost habe ich gegründet, zusammen mit Gleichgesinnten, weil wir sehen, im Nachgang zum 7. Oktober 2023, dem Massaker, dass es extrem viel Erklärungsbedarf hat und dass auch in der jüdischen Bevölkerung viele nicht so genau wissen, was sie sollen antworten sollen, wenn sie von ihren Freunden, von den Nachbarn, von den Leuten am Arbeitsplatz danach gefragt werden. Und wegen dem haben wir gefunden, wir machen eine Plattform, wo man eben die Hintergründe erklärt, aber auch die News erklärt. Und wenn ihr da auch noch gerade einen Primär erwähnt habt, im Moment gibt es zwar unsere Plattform nur auf Deutsch, aber so ab nächster Woche gibt es sie auch auf Französisch, Italienisch und Englisch.
Also Glückwunsch dazu.
Nicht schlecht.
Glückwunsch.
Wirklich. Du hast es jetzt angetönt, oder? Seit dem Massaker, das ist jetzt 2 Jahre her, in dieser Zeit geht es eigentlich auch vor allem junge Leute auf die Straße demonstrieren für Palästina. Was löst das in dir aus?
Weißt du, an und für sich, wenn man für eine Sache demonstriert, dann glaube ich, das gehört wirklich zu unserer direkten Demokratie in der Schweiz und das finde ich gut. Aber dann am Schluss am Tag müssen wir ja schauen, Was sind die Inhalte dieser Demonstrationen und mit welchen Mitteln werden die Demonstrationen abgehalten? Und da muss man einfach sagen, dass die sogenannten Pro-Palästina-Demonstrationen in der Realität am Schluss nichts anderes sind als Demonstrationen gegen Israel und darüber hinaus gegen die Juden insgesamt. Und damit habe ich logischerweise extrem Mühe, nicht nur weil ich jüdisch bin, sondern weil es einfach da wird zur Vernichtung aufgerufen. Und das ist etwas, was nicht auf unsere Strassen gehört. Und wenn man dann auch schaut, wer die sind, die da auf die Strasse gehen, gerade auch in letzter Zeit, dann sind das die Leute, denen geht es ja nicht um eine Sache, denen geht es wirklich nur darum, dass sie auf dem Boden, Nährboden vom Hass, ihre eigene Gewalt ausleben wollen. Und ich glaube, das müssen wir nicht bei uns akzeptieren und sollten wir nicht akzeptieren, auch wenn wir die Rede- und Meinungsäußerungsfreiheit bei uns hochhalten, zu Recht.
Du hast jetzt angesprochen, was das eben für Leute sind. Ich glaube, man hat das sehr gut in den letzten zwei Jahren gesehen, dass es ja ein bisschen eine Vermischung ist. Einerseits von Linken, oder auch wie Stefanie das angesprochen hat, sehr junge Linken, die dort dabei sind, Gewaltextreme, die darunter sind, aber natürlich auch Leute aus politischen Islam, aus islamistischen Kreisen, die an diesen Demonstrationen teilnehmen. Und jetzt wäre so ein bisschen meine Frage, wie kannst du dir das erklären? Ich meine, du kennst dich wirklich aus, indem du verfolgst das seit Jahren. Wie kann das sein, dass Linke, die für ein progressives Leben einstehen, zusammen mit wirklich fundamental islamistisch eingestellten Leuten auf die Straße gehen für eben die Vernichtung von Israel?
Ja, look. Das ist eben, du sagst es, das ist der gemeinsame Nenner. Und ich glaube, wenn man das anschaut, dann muss man wahrscheinlich zurückblenden, oder? Israel ist ja, wenn du so willst, ein linkes Projekt gewesen. Der Zionismus und gerade zum Beispiel auch Kibbutzbewegungen nach dem Zionismus, das hat ja weitgehend auch linke Züge gehabt und ist ja auch bei der Linken bis 1967, bis zum Sechsten Tagekrieg entsprechend auch hochgehalten worden. So wie später viele dann auf Kuba sind und das idealisiert haben. Und im 67, wo dann Israel die Westbank, also das Westjordanland und auch Gaza erobert hat, dann hat das angefangen zu kehren, weil so etwa Mitte 70er Jahre haben sich israelische Siedler niedergelassen, vor allem im Westjordanland. Und auf der linken Seite ist dann Israel immer mehr von einem eigentlich linken Staat so aufstilisiert worden zu einem Gesetzesstaat. Es ist auch eine linke Ideologie, die dann an der Universität den Einzug gehalten hat. Der Postkolonialismus, wo im Prinzip auf eine sehr vereinfachte und geschichtlich auch überhaupt nicht zutreffende Art und Weise angefangen hat, in Gut und Böse unterteilen. Vereinfacht gesagt, die Weißen sind die Bösen gewesen und die anderen sind alles die Guten gewesen. Und dann ist noch dazu gekommen, dass der wichtigste Partner und Unterstützer von Israel die USA gewesen sind, wo bei der Linken sowieso auch als eine sehr negative Staat angeschaut worden sind. Und so ist dann eigentlich aus der ursprünglichen Unterstützung auf der linken Seite eine immer größere Abneigung gegenüber Israel und allem, was Israel verkörpert, geworden. Das ist die linke Seite gewesen und hat dann, nach dem 7. Oktober, wo man zuerst hat müssen still sein, weil es ist einfach nicht zu verleugnen gewesen, dass Israeli dort die Opfer gewesen sind, ist dann aber sehr schnell eben immer wieder virulenter geworden, wo dann Israel im Gaza versucht hat, die Geiseln zu befreien und auch die Hamas, wo nichts anderes ist als eine Mördertruppe, zu besiegen und zu vernichten. Und das ist dann eben einhergegangen mit einem radikalen Islam, wo von Anfang an sich die Vernichtung von Israel ist vorne geschrieben gehabt. Das ist die PLO gsi am Anfang. Nachher sind's eben Gruppierungen wie Hamas, wo ganz klar in ihren Satzungen zum Ziel hat, Israel zu vernichten und aus dem nie ein Geheimnis gemacht hat. Und wo natürlich jetzt da auch eine Chance gewittert hat. Und ich glaube, was wir bei uns unterschätzen, das ist der Einfluss, wo der radikale Islam inzwischen bei uns in der Schweiz, aber in Europa ganz insgesamt bekommen hat. Also sicher ist es bei uns nicht am schlimmsten. England, Deutschland, Frankreich sind viel schlimmer. Aber man hat da bei uns immer wieder weggeschaut, obwohl es Zeichen an der Wand geht. Man hat auch immer weggeschaut, wenn es darum gegangen ist, zu sagen, dass zum Beispiel Katar mit seinen Milliarden den radikalen Islam unterstützt über die Muslimbruderschaft. Und wenn man das abprangert hat, dann ist man als islamophob dargestellt worden. Aber es ist eine Tatsache, dass da eine Macht angewachsen ist in unserer Gesellschaft, wo letztlich am Schluss nicht nur uns Juden gefährdet, sondern die westliche Demokratie insgesamt. Und die beiden haben sich jetzt da in einer sehr unheiligen Allianz zusammengefunden. Und was dann passiert, wenn es so eine Allianz gibt, das haben wir gesehen in Bern vor ein bisschen mehr als einer Woche. Aber auch schon vorher, muss man sagen, an diesen Demonstrationen, auch an den Universitäten, wo einfach nur noch Israel und Judenhass predigt worden ist.
Du hast es jetzt angesprochen mit der Demonstration in Bern. Dann würden wir ja gerne auf deinen Gastkommentar kommen, den du geschrieben hast im Nebelspalter. Du hast ja dort die Regierungen kritisiert, wo die Demonstration überhaupt zugelassen haben. Und hast du herauskristallisiert, dass aus deiner Sicht wie drei Möglichkeiten gibt, wieso das hätte passieren können. Kannst du uns sagen, was die drei Möglichkeiten sind, die du da siehst?
Ja, also für mich ist das eine ist Naivität, das zweite ist Opportunismus und das dritte ist, dass man, auch wenn man es vielleicht nicht offen sagt, sich solidarisiert mit diesen Gedanken. Und wenn ich das ein bisschen dürfte, ausdeutschen, Naivität insofern, als man beispielsweise auch in Zürich, beispielsweise auch Corinne Mauch als Stadtpräsidentin, aber auch Frau Rickert als Polizeivorsteherin, das Gleiche übrigens eben jetzt in Bern, mit dem Alex Todrasoliert als Polizeivorsteher, dass man dort das Gefühl hat, im Namen von der Rede- und Meinungsäußerungsfreiheit muss einfach alles gestattet sein. Und dass man das Gefühl hat, wenn man mit diesen Leuten redet und denen Bewilligung erteilt, dass sie dann weniger militant sind. Und das ist natürlich eine grenzenlose Naivität. Weil die Meinungsäußerungsfreiheit bei uns deckt nicht alles ab. Und öffentliche Hasspredigten gegen Ethnien, gegen Religionsgemeinschaften stehen gemäss unserem Strafgesetzbuch unter Strafe. Und dass man da nicht den Mut gehabt hat, oder auch nicht gescheit genug war, um zu sehen, was lässt man da eigentlich zu auf der Strasse. Und wenn man es schon nicht zulässt, weil das in Bern ist eine unbewilligte Demonstration war, weshalb lässt man zu, dass das überhaupt sich kann, so eine Gruppierung sich kann zusammenrotten kann, anstatt dass man sie von Anfang an zerstreut und von Anfang an einen Riegel schiebt. Und nicht erst, wenn es Gewalt gegen auch Polizeibeamte gibt, wenn es Gewalt gegen und Sachbeschädigung gibt, sondern von Anfang an. Das ist einerseits eben meiner Meinung nach auf die Naivität zurückzuführen. Das Zweite ist, und das ist, wenn man so will, mindestens so schlimm, dass es ein Opportunismus ist, weil man sieht, dass da mit dem radikalen Islam im Prinzip, wenn man so will, bei den eigenen Wählerinnen und Wählern Staat zu machen ist. Ich meine, wir haben heute in der Schweiz mittlerweile 400'000 Muslime, sehr viele von denen sind Antisemiten und sind wahrscheinlich zukünftige Wähler und Wählerinnen und die wenigsten von denen werden am Schluss SVP oder FDP wählen, die werden ihnen der SP zuneigen oder der Grünen und dass da auch ein gewisser Opportunismus und der Hintergedanke ist, wenn wir die Demonstrationen gegen Juden und Israel zulassen, dann nachher schaffen wir guten Boden bei diesen möglichen zukünftigen Wählerinnen und Wählern. Das wäre der zweite Grund, den ich diesen Mitgliedern der Regierung unterstelle. Und der dritte ist, dass viele wahrscheinlich, auch wenn sie sich nicht getraut, laut sagen, eine gewisse Sympathie haben für die Kritik, die da an Israel, der israelischen Armee geäußert wird. Und deshalb wenn man so will, wirklich auf dem linken Auge blind sind, wenn es um Sättige geht, die würden ganz anders einschreiten, wenn es zum Beispiel Demonstrationen gegen Frauen gäbe oder sonst das Thema, wo ihnen näher ist. Das wären für mich die drei Gründe, wo ich leider muss sagen, sie sind der eine wie der andere ist inakzeptabel und ist ein Schande für unser Land und auch für die Stadtregierungen.
Es gibt ja, wie in jedem Konflikt, eine Vorgeschichte. Und ich persönlich habe das Gefühl, viele junge Leute, die auf die Straße gehen für Pro-Palästina, kennen die Geschichte nicht. Auch in der Diskussion tut sich das ja oft herauskristallisieren. Und Israel ist inmitten von islamischen Ländern und die Beziehung war ja immer sehr explosiv gewesen. Was kannst du uns zu dieser Vorgeschichte von diesem Konflikt sagen? Was muss man wissen, damit man diesen Konflikt verstehen kann?
Also, ich gebe dir sicher recht damit, dass viele die Geschichten nicht kennen. Ich habe allerdings das Gefühl, gerade bei diesen Jungen auch an den Universitäten oder jetzt denen, die da auf der Straße sind, das interessiert die gar nicht. Die haben ihr fixes Weltbild und das ist das Einzige, an das sie glauben. Ob es richtig ist oder falsch, ist für sie völlig irrelevant. So. Und ich glaube, was man, um auf die Vorgeschichte zurückzukommen, was man wissen muss, es ist, wie ist die ganze Situation da im Nahen Osten entstanden? Und da kann man sehr weit zurückblenden, aber wenn wir jetzt mal das Jahr 1947 nehmen, dort hat die UNO beschlossen, es soll in dem Nahen Osten zwei zusätzliche Staaten geben. Es soll einen jüdischen Staat geben und es soll einen arabischen Staat geben. Wohlverstanden, nicht einen palästinensischen Staat, einen arabischen Staat. Und die UNO hat auch beschlossen, dass Jerusalem, wo eine heilige Stadt für alle drei grossen Religionen ist, für das Christentum, für das Judentum und auch für den Islam, international und unabhängig sein soll. Und die Juden haben den Beschluss akzeptiert und haben gesagt, wir sind bereit, mit dem zu leben, obwohl wir ihnen in einer Vorschicht noch viel mehr Land versprochen hat, als in dem Teilungsplan drin war. Sie haben gesagt, wir akzeptieren es. Und die Araber haben Nein gesagt. Und wo dann im Folgejahr, im 1948, der Staat Israel ausgerufen worden ist, am 14. Mai 1948, haben noch in der gleichen Nacht fünf arabische Staaten Israel den Krieg erklärt, sind eingefallen im Land und haben es wieder vernichten. So, das mit Unterstützung übrigens von einem von der grossen geistlichen Führer, dem Grossmufti von Jerusalem, wo in Europa kein Unbekannter war, weil er ein gern gesehener Gast war von Adolf Hitler und hat auch für den Hitler im Balkan eine muslimische SS-Division aufgebaut. Also war ein klarer Judenhasser. Und dann ist es halt anders gekommen. Israel hat den Krieg gewonnen, hat sich etabliert. Und es ist dann zu weiteren Folgekriegen gekommen, weil die arabischen Staaten die Existenz nicht wollen akzeptieren. Und erst im 1977 hat dann, das ist der erste arabische Führer gewesen, der es gemacht hat, der damalige ägyptische Präsident, der Sadat, Anwar al-Sadat, hat Israel akzeptiert und hat Frieden geschlossen mit Israel. Und die anderen Staaten haben das nicht gemacht. Erst ein bisschen später ist Jordanien dazugekommen. Und in dieser ganzen Zeit ist eigentlich, sind die Araber, die in dem Gebiet gelebt haben, wo die UNO für den neuen arabischen Staat vorgesehen haben, das ist einerseits der Gazastreifen gewesen und andererseits eben das Westjordanland, die sind bis ins 67 besetzt gewesen. Einerseits von Jordanien, das Westjordanland, und andererseits Gaza von Ägypten. Und nachher, in dem Krieg von 67, hat Israel die Gebiete erobert und hat sie dann besetzt. Und es hat dann wirklich nochmal etwa rund 20 Jahre gedauert, bis man dann einen ersten Anlauf gemacht hat, um einen Frieden zu schliessen. Es hat die Osloer Verträge gegeben, wo der damalige Führer der Palästinenser, der Yasser Arafat, und der damalige Ministerpräsident von Israel in Oslo sich geeinigt haben und die Gespräche nachher auch fortgesetzt haben in Washington, dass man versuchen will, einen Frieden zu schliessen. Und leider hat sich dann das aber immer wieder zerschlagen. Man hat, weil die Führer von der Palästinenser immer, wenn man ihnen einen fertigen Friedensplan auf den Tisch gelegt hat, den wieder abgelehnt hat. Das ist zuerst Arafat gewesen und jetzt sind sie Nachfolger der Mahmoud Abbas. Also man kann sagen, dass die Palästinenser 1947 jede einzelne Chance ausgelassen haben, um Frieden zu schliessen mit Israel und auch um einen eigenen Staat überzukommen. Und das ist im Prinzip die Grundlage gewesen. Und auf dieser Grundlage sind dann eben radikal-islamische Terrorgruppen gebildet. Zuerst eben die PLO oder auch die Volksfront für die Befreiung von Palästina und später dann auch mit Unterstützung durch den Iran, wo ja als eine von seinen Staatsräson die Vernichtung vom Staat Israel hat, seit 1979 dort bei Atolos Säge haben, haben sie sich finanziert und haben immer wieder versucht, bis jetzt eben zu dem Pogrom vom 7. Oktober 2023 Israel zu verdichten. Und das ist der Hintergrund.
Ja, finde ich ganz wichtig, dass man den Hintergrund hat, weil ich würde eben gerne auch noch über die internationale Ebene reden. Du hast schon angesprochen, dass man ja viel Versuch gewagt hat, um dort Frieden zu bringen. Wenn man jetzt das anschaut, oder? Man hat den Netanyahu, der wird per internationalem Strafbefehl gesucht. Gleichzeitig kann aber ein ehemaliger Terrorist aus Syrien von der UN eine Rede halten. Was sagt das so über die internationale Bühne und Meinung aus, wenn man das hört?
Ich glaube, wenn man das anschaut, muss man sagen, dass die UNO, die ja ursprünglich den Teilungsbeschluss gefasst hat, über die letzten Jahrzehnte hinweg ein extrem israelfindliches Gremium geworden ist. Und zwar, weil immer mehr auch islamische Staaten dort den Einzug geholt haben, aber auch weil Staaten wie die Sowjetunion, die ursprünglich die Gründung von Israel auch unterstützt haben, dann auch immer mehr ins Lager der Gegner rübergeschwenkt sind. Und letztlich muss man sagen, und das gereicht unserem Land auch nicht zur Ehre, auch die Schweiz, obwohl sie ja eigentlich sollte sich neutral verhalten, wenn immer wieder eine Resolution in der UNO gibt, gehört sie immer wieder zu denen, die eine Resolution gegen Israel unterstützen. Man muss dazu noch sagen, dass kein Land in der UNO so oft im Fokus steht und so oft verurteilt wird in der UNO wie Israel. Es gibt ja in Genf den sogenannten UNO-Menschenrechtsrat, wobei das ist ein rechter Euphemismus, wenn man da als Menschenrechtsrat redet, weil wenn man schaut, was für Diktaturen dort drin sitzen, dann ist das alles andere als Menschenrecht zu gewährleisten. Und dort ist beispielsweise Israel als einziges Land ein ständiges Traktandum für alle Sitzungen. Also die UNO hat wirklich eine Besessenheit mit Israel, und neben der UNO sind dann das immer mehr auch andere Länder geworden, die das auch unterstützt hat. Und so ist eigentlich Israel ist zum Thema geworden in der UNO, wo weit über das ausgeht, was es eigentlich verdient, während man andere Themen geflissentlich nicht verschwiegt, aber eher am Rand behandelt. Und vor dem Hintergrund ist es auch nicht erstaunlich, wenn nachher ein Gremium wie der Internationale Strafgerichtshof, wo ein UNO-Gremium ist, letztlich den Netanyahu mit Terroristen gleichsetzt und per Strafbefehl suchen lässt. Ich glaube, was aber wichtig ist, das ist, wenn man über das internationale Umfeld redet, das ist entscheidend. Alle Anstrengungen, die unternommen worden sind, um Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu stiften, die sind eigentlich nie von der UNO ausgekommen. Das sind immer mit Unterstützung von den USA gekommen. Das ist seinerzeit der Bill Clinton gewesen. Jetzt ist der Präsident Trump. Die UNO hat eigentlich nie da eine wichtige Rolle gespielt. Die UNO kritisiert, aber dort, wo man nach konstruktiven Lösungen sucht, da sind es meistens die Amerikaner gewesen. Oder sind eigentlich immer die Amerikaner gewesen, die da einen Beitrag geleistet haben und auch den Anstoss dazu gegeben, so wie auch jetzt.
Also wir sehen, das internationale Parkett hat klare Tendenzen, und auch in der Schweiz, du hast es eingangs erwähnt, der Antisemitismus nimmt zu. Du selber hast gesagt, du hast jüdischen Hintergrund. Wie erlebst du den Antisemitismus in der Schweiz?
Schau, ich meine, ich habe mir nie grosse Illusionen gemacht, dass der Antisemitismus verschwunden ist. Weisst, ich bin in eine Gymi-Klasse gegangen in Zürich, und wo wir mal einen Ausflug gemacht haben, einer von meinen Klassenkollegen ist besoffen gewesen, hat mir auch gesagt, du, kann ich dir Zigaretten im Auge ausdrucken, ihr Juden haben doch das gern und so. Und, wir sind nachher übrigens gute Freunde geworden, und das Gleiche in der Rekrutenschule und so. Aber für mich ist das nie etwas Beängstigendes gewesen. Nachher auch, als ich Chefredakteur gewesen bin, habe ich anonyme Briefe bekommen, oder nicht einmal ich, sondern meine früherige Frau hat anonyme Briefe bekommen, wo klar antisemitisch waren. Aber ehrlich gesagt, das hat mich nie gross beunruhigt. So. Ich habe einfach zur Kenntnis genommen, ja, das ist da und das gibt's. Und was ich aber schon sagen muss, das ist, dass in den letzten zwei Jahren hat der Antisemitismus in unserem Land eine Dimension angenommen, die ich mir eigentlich nicht können vorstellen konnte. Und ist auch ja gewalttätig geworden. Ich meine, es ist ein orthodoxer Jude in Zürich angegriffen worden mit dem Messer von einem Jugendlichen, der von der IS radikalisiert worden ist. Und auch eben die Demonstration, die wir gerade angesprochen haben. Vor wenigen Wochen hat die Polizei eine Demonstration zu Zug müssen stoppen, auch in Bern, wo er sich Richtung Synagogen auf den Weg gemacht hat. Das sind Sachen, die hätte ich vor zwei Jahren noch für unmöglich gehalten. Und ich bin nicht der, der wegen dem in Panik ausbricht, aber ich muss sagen, es wäre schon an der Zeit, dass da Behörden wirklich würden in einer anderen Art und Weise eingreifen, als sie es vielfach machen. Es gibt, das möchte ich auch sagen, eben Politiker wie zum Beispiel der Regierungsrat Mario Fehr in Zürich, wo da klare Ansagen gemacht hat. Jemand, wo sehr für das sensibilisiert worden ist und viel gemacht hat, gerade auch für die Juden in der Schweiz, aber auch für Israel sich eingesetzt hat. Das ist der Fredi Herz, der Nationalrat von der SVP, der ja letzte leider gestorben ist, was mich wirklich sehr getroffen hat, das muss ich sagen. Und es gibt auch sonst im Parlament, es gibt Marian Binder, es gibt im Ständerat und Damian Müller. Das sind Leute, die sehr sensibilisiert sind für die ganze Problematik und auch viele andere auch. Aber es gibt auch sehr viele, die das immer noch irgendwie wegschauen wollen und das nicht zur Kenntnis nehmen, dass der Antisemitismus bei uns im Land eine Dimension angenommen hat, wo einfach ein entschiedenes Handeln von der Behörde und nicht nur einfach schöne Worthülsen im Prinzip würde fordern.
Das Bespitzen hat ja verlangt, dass der Genozid in Gaza aufs Schärfste verurteilt wird. Und das soll in einer Resolution stehen. Und in der aktuellen Version von dieser Resolution gibt es keine Distanzierung von der Gewalt von diesen Demonstrationen in Bern. Und die brutalen Angriffe vom 7. Oktober von der Hamas, die werden auch nicht erwähnt. Hast du Hoffnungen, dass der Antisemitismus bei der Linken mal zu einem Ende kommt? Oder siehst du da nicht unbedingt Hoffnungen?
Nein, die Hoffnung habe ich nicht. In die Richtung, wo sich die SP Schweiz entwickelt hat, weil heute mit der Arbeiterpartei gar nichts mehr zu tun hat. Die SP in der Schweiz ist eine Lehrer- und Beamtenpartei, wenn man sich überspitzt sagt. So, hat mit den Arbeiterschaften in diesem Land wirklich nichts mehr gemeinsam, schon gar nicht Sprache. Nein, ich glaube nicht, dass es da noch mal besser wird. So, also mindestens nicht in irgendeiner absehbaren Zeit. So, vielleicht, wenn sie sich dann noch mal anfängt, weiter marginalisieren, dann mag das sein. Aber ich glaube, es gibt Gott sei Dank auf bürgerlicher Seite genug Stimmen auch. Und zum Glück haben wir in der Schweiz immer noch bürgerliche Mehrheit, die dagegen halten. Nur eben mit Stimmen allein ist es nicht da. Es braucht auch Handlungen. Und wenn ich vielleicht da noch etwas sagen darf, oder, das ist ja typisch für die SP, sie redet von Genozid in Gaza. Natürlich hat in Gaza kein Genozid stattgefunden. Ein Genozid, ein Völkermord, das ist das entsetzlichste Verbrechen, das man sich überhaupt vorstellen kann. Die israelische Armee hat in Gaza sich mit einem Feind umschlagen, wo sich hinter Zivilisten versteckt hat. Schüler, das gibt Videos, wo das zeigen, Kinder vor sich angestellt haben, damit sie schützen vor Scharfschützen von der israelischen Armee. Sie haben Tunnels graben und ihre Kommandozentren gehabt unter Spitäler, übrigens Spitäler, wo von UNO-Hilfsorganisationen geleitet worden sind. Es ist auch nachgewiesen worden, dass das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNRWA für die palästinensischen Flüchtlinge unterwandert war. Ist auch von der Hamas. Uns Schweizer sollte das insofern berühren, als der Chef von dem Hilfswerk ein Schweizer ist, der Philipp Lazzarini, der immer wieder alles beschönigt hat und weggeschaut hat. Das ist für uns auch geschämig, muss ich sagen. Und während dem Krieg, wo Israel sich wirklich mit einem Feind auseinander müssen setzen, wo sich ganz bewusst in zivilen Gebieten, in Wohnzentren, unter Schulen, auf Schulen versteckt hat, haben sie das Menschen möglichst da, damit die Zivilbevölkerung geschont wird. Man hat der Bevölkerung Gas auf die Handy angerufen, man hat Flugblätter abgeworfen, man hat Lautsprecheransagen gemacht und gesagt, geht bitte jetzt aus dem Gebiet raus, das wird eine Kampfzone. So. Wer so etwas macht, dass man dem den Völkermord vorwirft, das ist ja nicht einfach nur noch Dummheit, das ist Böswilligkeit. Und genau das unterstelle ich auch der SP der Schweiz. Sie ist böswillig und sie weiss genau, dass das, was sie da verkündet, nicht stimmt. Und sie macht das aus einem puren Opportunismus raus und sie macht es aus der eigenen Überzeugung, dass Israel, weil auch Israel von den USA unterstützt wird, eigentlich, man kann nicht mehr vom Klassenfeind reden, sondern einfach vom Rass, der Rassenfeind ist. Und das finde ich abscheulich.
Und ich glaube, das ist genau auch so wichtig, dass es eben deine Plattform mit genau. Fokus Israel braucht, wo man eben ja kann nachlesen, was Sache ist, wo man informative Texte bekommt und eben die Fakten bekommt, die ja bei uns beim Nebelspalter auch sehr, sehr wichtig sind. Und darum,
zum Glück, ja, bin ich auch dankbar dafür.
Darum, Sascha Viktorovic, danke vielmals für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast.
Nein, ich finde es extrem, weiss das zu schätzen, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Thema, weil ihr habt ja wahrscheinlich auch gemerkt, das Thema liegt mir wirklich am Herzen.
Demonstrationen werden uns auch nächste Woche umtreiben. Und das mit einem Gast aus einem ganz anderen Hintergrund. Wenn wir es schon sagen, Gami?
Nein, wir warten noch.
Also, nein, wir spannen euch noch ein bisschen länger auf die Folterer. Habt ihr aber vielleicht schon eine Idee, wer das könnte sein? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind gespannt und wir sind nächsten Dienstag um 6 Uhr morgen mit einer spannenden Folge wieder für euch da.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.